Meine Geschichte heißt, es war einmal Himmel und Hölle. Ein weiser Mann hat einmal gesagt, lächle und die Welt verändert sich. Doch so sehr ich mich bemühte zu lächeln, desto verkrampfter fühlte sich meine Gesichtsmuskulatur an. Es war wirklich so weit gekommen. Ich, die starke und unbesiegbare Frau, hatte mich selbst ins Sanatorium eingeliefert. Mein Puls raste und ich versuchte bei der Ankunft auf der Station B2 noch die vom Stationssekretär erwähnten Informationen aufzunehmen, bevor ich das Zimmer 205 betrat und endlich die Tür hinter mir schließen konnte. Eine nett aussehende ältere Dame streckte mir die Hand entgegen und ich dachte nur noch daran, dass ich mich tatsächlich früher oder später hätte mit ihr unterhalten müssen. Dieser Umstand bereitete mir noch mehr Schwindel und die erste Nacht versuchte ich leise ins Kopfkissen zu weinen, um ja keine Aufmerksamkeit zu erregen. Der Gedanke daran, dass mich die fremde Zimmernachbarin hätte trösten wollen, ließ mir einen kalten Schauer über den Rücken laufen und so schluchzte ich vor mich hin, bis ich vor Erschöpfung endlich einschlief. Ich empfand schon als Kind jegliche Emotionen mit großer Intensität. Als mittlere von drei Schwestern hatte ich natürlich nicht gerade den einfachsten Platz in der Geschwisterkonstellation erhalten und auch meine Eltern hatten jahrelang mit meinen Rebellionen zu kämpfen. Ich war sehr aktiv, schlief kaum und kam im Schulzeitalter oft in Konflikt mit anderen Mitschülern. In meinen Teenagerjahren begann ich plötzlich unter sehr starken Stimmungsschwankungen zu leiden. Nach langem Hin und Her entschied ich mich dafür, eine Ausbildung als Pharmaassistentin in der Apotheke zu beginnen und da ich gerade in einer sehr motivierten Phase meines Lebens war, besuchte ich parallel noch die gesundheitlich-soziale Berufsmaturität. Beides durfte ich glücklicherweise nach einigen Zwischenfällen überraschend gut abschließen. Diese Zwischenfälle waren durch meine sich schnell wechselnden Stimmungsschwankungen gekennzeichnet, die schlussendlich zu einer Vertragsauflösung eines nicht sehr empathischen Arbeitgebers kurz vor der Lehrabschlussprüfung führten. Naja, so viel dazu. Zu Risiken und Nebenwirkungen fressen Sie die Packungsbeilage und erschlagen Sie den Apotheker. Sind keine da, oder Angehörige. Nein. Die erste starke Depression erfasste mich wie ein Schnellzug und ehe ich die ambulante Therapie fortsetzen konnte, änderte sich meine Stimmung plötzlich in ein unermessliches Glücklichsein. Ich setzte sofort die Medikamente ab und war sicher, nie wieder einen Fuß bei einem Psychiater setzen zu müssen. Nach einigen Monaten kam für mich der zweite unvorstellbare Schlag. Ich hatte eine starke Psychose, fühlte mich bedroht und fand keinen Schlaf mehr. Die Panikattacken nahmen so ihre alltägliche Rolle der Abende ein, an denen ich versuchte, mit allen Mitteln wach zu bleiben, da mir die Todesangst plötzlich wieder den Atem zuschnürte. Nach meinem Abschluss fiel es mir immer noch schwer, einen klaren Weg einzuschlagen. Ich war rebellisch und hatte keine Angst vor Konsequenzen. All das, was mir auf der Seele brannte, lebte ich in vollen Zügen aus und ließ mich durch nichts und niemanden davon abhalten. Es ist nicht angenehm, gewisse Geschichten meiner Krankheit im Nachhinein zu erzählen, ohne Scham oder Schuldgefühle zu empfinden. Ich hatte Tage, da feierte ich die Party meines Lebens, lachte und war total extrovertiert. Mir war es egal, ob ich in einem Raum mit Fremden war, denn ich konnte mit Links Kontakte knüpfen, mich unterhalten und war ständig von neuen Menschen umgeben. Kaufräusche kamen noch dazu und zu Hause wartete ein Stapel ungeöffneter Briefe, Verwarnungen und Betreibungen auf mich. Inkassobüro, Rechnung, Werbung, Straßenverkehrsamt. So sortierte ich die Post, ohne sie zu öffnen, und warf sie in eine Ecke oder direkt in den Müll. Bei der Arbeit schaffte ich es zu Hause nach Feierabend noch 250 Kundenmails von Tag zu Tag bis in die Nacht hinein zu beantworten. Mein Schlaf reduzierte sich auf 1 bis 2 Stunden pro Nacht und ich spürte die volle Energie, die durch meine Venen floss. An einem Wochenende las ich kurz 600 Seiten eines Buches und erfasste für einen Freund die Bachelorarbeit. Keine Welle war für mich zu hoch, bis der Tsunami kam, der mich gegen die eigenen brüchigen Mauern schlug. Dazu kam eine starke Gereiztheit und Aggression und mein Ventil war das schnelle Autofahren. Die Verwarnungen und schließlich der Entzug des Fahrausweises landeten auch auf dem ungeöffneten und uninteressanten Briefstapel in der Ecke. Es war niederschmetternd. Mein Umfeld reagierte dementsprechend und zeigte mir auf, dass ich mich ungewöhnlich und unmöglich verhielt. Aber ich stieß alle von mir weg, da ich mich in dieser Phase von niemandem verstanden fühlte. Meine Eltern saßen ziemlich schockiert im Wohnzimmer, als ich von heute auf morgen meinen Job kündigte und vorhatte, nach Südamerika auszuwandern. Klar, ohne einen Cent in der Tasche, aber ich dachte, es war möglich. Meine Träume und Visionen, etwas verändern und bewegen zu können, ließen mir die Realität in den manischen Phasen komplett verzerren. Da der Körper irgendwann die fehlenden Schlafstunden bemerkbar machte, gelang es mir nur noch, mich selber immer wieder aufs Neue zu toppen, indem ich leistungssteigernde Substanzen zu mir nahm. Es entwickelte sich eine jahrelange Abhängigkeitserkrankung, die mich schlussendlich im Jahre 2017 zum Zusammenbruch führte und 3 Klinikaufenthalte nach sich zog. Es ist sehr schwierig, die Symptome einer bipolaren Störung zu beschreiben, denn du lehnst jegliche Behandlung und Pharmakotherapie ab. Es geht dir gut. All meine Gedanken waren so anregend, belebend und schöpferisch. Nach jeder vermeintlichen Talfahrt kam die Rakete, die mich nach oben schoss. Ich hatte das Gefühl, in jede Rolle schlüpfen zu können, zu wissen, was das Gegenüber als Nächstes machen wird oder denkt. Als wäre das Leben ein Schachspielbrett und ich hätte die Kontrolle über jeden Zug. Aber nach all diesen Luftschlössern und Visionen stehst du auf einmal da und weißt nicht einmal, wo du anfangen sollst, denn dein Leben ist ein Scherbenhaufen. Ich war nicht bereit für das, was dann kam. Die Manie hatte mich im Sumpf des Elends zurückgelassen. Hier möchte ich einen kurzen Ausschnitt aus einem Tagebucheintrag vom 19. Dezember vom letzten Jahr vorlesen. Ich hasse es. Eigentlich war heute ein guter Tag, denn obwohl ich die letzten 3 Tage nicht aus dem Bett kam, konnte ich heute meinen Arzttermin wahrnehmen. Beim Arbeitgeber habe ich mich nicht einmal abgemeldet, ich Feigling. Wie sollte ich ihm erklären, dass ich wirklich nicht kann, dass es mir sogar schwerfällt, kurz den Weg zur Toilette hinter mich zu bringen? Meine Mutter und ich waren nach dem Arzttermin noch in einem kleinen Laden und sie überraschte mich mit einem kleinen Geschenk für meine Wohnung. Ich habe so ein schlechtes Gewissen, habe kurz Danke gesagt. Ich komme zu Hause an und man spürt die Einsamkeit und Schwere förmlich in der Luft. Ich versuche, mich mit Basteln abzulenken. 10 Minuten habe ich es geschafft und danach wieder alles zerstört, wie immer. Ich habe kaum Hunger, aber ich habe die letzten Tage auch nicht wirklich in der Küche gestanden. Aber ich muss ja was essen, man muss sich über Geschenke freuen, man soll und so weiter. Es war ein normaler Tag und dennoch fühle ich mich so schlecht. Ich schaffe es gerade noch, meine Tränen zu unterdrücken, um weiteres Gedankenkreisen zu verhindern. Bipolare Störung, du bist ein Monster und mein Körper dein Zuhause. Du kommst und gehst, ohne vorher anzuklopfen oder dich anzumelden. Himmel oder Hölle, es geht wieder los. Auf welcher Seite stehe ich eigentlich? Ich nehme meine Reservemedikamente und will einschlafen, um diesen Kampf nicht nochmals miterleben zu müssen. Alle meinen, seit ich die Medikamente nehme, sei ich ruhiger geworden. Aber es fühlt sich einfach nicht natürlich an, so gefühlslos und gedämpft. Ich vermisse die Unbeschwertheit der Manie. Was ist richtig, was ist falsch? Ich sitze am Esstisch und tippe diese Buchstaben und Sätze ein. Doch für was oder für wen? Wenn ich es heute noch schaffe, in meinem Bett einzuschlafen und bis morgen zu existieren, dann ja, war es eigentlich ein guter Tag. Mit der Zeit sehnte ich mich nach Ruhe und innerem Seelenfrieden. Mein Motto «Alles oder nichts» hat mich stets wie ein Schatten verfolgt und meine Lebensweise nicht vereinfacht. Der Kampf zwischen den Extremen bereitete mir Trauer, Wut und Verzweiflung. Als ich die Diagnose bipolare Störung erhielt, fügte die Therapeutin noch hinzu: «Frau Talora, Sie müssen sich damit abfinden und sich vom manischen Ich verabschieden. Visualisieren Sie das!» Bevor ich in Tränen ausbrechen konnte, vergingen 2 Tage, an denen ich von der Welt ausgeschlossen vor mich hin existierte. In mir herrschte die absolute Leere. Durch meine Reservemedikation versuchte ich, den Schmerz durch Schlaf zu stillen. Nachts wachte ich schweißgebadet auf und rauchte eine halbe Schachtel Zigaretten auf dem Klinikareal. Wie kann man eines Tages aufwachen und sich vom schönsten und glücklichsten Teil verabschieden? Glauben Sie mir, ich versuchte es wirklich zu visualisieren. Ich habe mir das dann so vorgestellt. Ich schlurfe morgens in meinen Pantoffeln zur Küche, nippe am brühenden Kaffee und entdecke dann auf dem Kühlschrank meine To-Do-Liste. Punkt 1, Rechnungen zahlen. Punkt 2, Monatsabos für die SBB verlängern. Punkt 3, von meinem manischen Ich verabschieden. Gut, die ersten zwei Punkte konnte ich je nach Phase im Nullkommanichts streichen. So, dann packe ich meinem manischen Ich den imaginären Koffer mit unseren schönsten Erinnerungen. Vielleicht belege ich ihm netterweise noch ein Brötchen, stelle mich dann vor den Spiegel, weine ein bisschen, sage dem manischen Ich, wie schön es war, und mit nach einem kräftigen Händeschütteln winke ich ihm nach, bis er am Horizont verschwindet. Selbstverständlich läuft im Hintergrund noch dramatische Musik. Visualisiert, viel Fantasie, Problem nicht gelöst. Klammer auch auf, auch diese Therapeutin kam mit mir an ihre Grenzen. Klammer zu. So. Leider war der Fokus an diesem Ort sehr defizitorientiert und ich spürte die deutlichen Unterschiede zur ersten Klinik, die mich mit ihrem recovery-orientierten Ansatz unterstützt hatte. Es endete in 6 Nervenzusammenbrüche und der erneuten Notaufnahme im Sanatorium Kilchberg. Die bipolare Störung ist ein Ungeheuer und zerstört nicht nur Träume, Beziehungen und Bankkonten. Es gibt keine Heilung und man sagt, bei richtiger Therapie könne man ein normales Leben führen. Die größte Schwierigkeit sehe ich darin, festzustellen, was echt ist oder was zur bipolaren Störung gehört. Man fragt sich, ist es normal, dass ich mich traurig fühle oder komme ich in eine Depression? Freue ich mich zu fest über etwas und laufe die Gefahr, manisch zu werden? Es bereitet so viel Verwirrung, Kopfzerbrechen und Schmerz. Wer bin ich, frage ich mich immer wieder in meinen Identitätskrisen. Manchmal, da habe ich das Gefühl, so anders zu sein. Ich fühle mich unsichtbar unter Menschen, unsichtbar auf den Straßen, an denen ich vorbeischlendere. Niemand kann mich lesen und jeder sieht nur diese 2 Masken. Ich gab mich selbst auf, denn ich hatte keine Kraft mehr, auf den beiden Fronten zu kämpfen. Ein «Ich sehe dich, deinen Schmerz und deine Narben, du brauchst mir nichts zu erklären, das habe ich mir in den schlaflosen Nächten gewünscht. Und diese unglaublich wertvolle Erfahrung durfte ich zum Glück zum ersten Mal in der Gruppentherapie erleben, die mich grundlegend verändert hat, dank der Peer-Mitarbeiterin Helen Schneider, die unter anderem hier ist.» Das ist gerade ein bisschen berührend, Entschuldigung. Manchmal können einfache Worte die Zustände aufheben, die vorher unveränderbar schienen. Hoffnung hat eine Chance. Der Anfang liegt im Kleinen, sei der Schritt doch noch so minim und ängstlich. Kein Weg ist bedeutungslos, denn ein Tag machte den anderen möglich, ein Gespräch das nächste. Mit dem neuen Gedanken kam eine neue Haltung dazu. Entweder ich gestalte die Veränderung oder ich muss sie ertragen. Meine Schlüsselmomente waren einerseits die Kunsttherapie, in der ich zum ersten Mal seit Kindheit neue schöpferische Kreativität reaktivieren konnte. Unglaublicherweise war die Arbeit mit Ton und Pinsel die einzige Aktivität, die mich stundenlang ohne Schwankungen ließ. Der zweite bedeutsame Moment war die therapeutische Wirkung der Peers. Ich fühlte mich in diesem recovery-orientierten Umfeld plötzlich sichtbar. Das war der Anfang meiner Hoffnung und der allererste Schritt in Richtung Genesung. Die Hoffnung war eigentlich die ganze Zeit da, doch ich hatte den Blick für das Wesentliche aus den Augen verloren. Ich durfte lernen, dass es nicht darum geht, dass sich die Probleme in Luft auflösen, dass es nicht um Schwarz oder Weiß geht, sondern um einen sehr wichtigen Prozess. Heilung kann ich erst dann erfahren, wenn ich aus der Dunkelheit trete. Die Entwicklung kann schmerzen, denn wenn wir uns den Begriff genauer ansehen, erkennen wir Folgendes. Sich entwickeln heißt nichts anderes als Schichten zu lösen und loszulassen. Und genau dieser Widerstand bereitet uns Unsicherheit, den Schmerz und die Angst. Aber diese Gefühle helfen uns, auf der rasenden Autobahn des Lebens anzuhalten und uns neu zu orientieren. Genauso merkte ich, dass mein Schiff mit alten Wertvorstellungen, die nicht mehr meine waren, überfüllt war. So musste ich vergangene Ziele und verschobene Prioritäten von Bord werfen, um Platz für Neues zu schaffen. Alte Glaubenssätze musste ich neu überarbeiten. Früher dachte ich immer, man soll sich nicht mit seinen Schwächen abfinden. Aber heute frage ich mich, wieso sollte ich der einzige Mensch ohne Schwächen sein? Oder wenn man für sich schaut, heißt es schnell einmal, man sei egoistisch. Aber ist es wirklich egoistisch, wenn ich schaue, dass es mir gut geht? Eine der wichtigsten Erkenntnisse war zu erleben, dass wir die Antworten und Veränderungen nicht im Außen suchen müssen, doch tief in unserem Inneren. An dieser Stelle möchte ich noch eine kurze Geschichte vorlesen, die mir in den schweren Tagen viel Kraft und Hoffnung geschenkt hat. Ein indischer Wasserträger trug an einer über seine Schultern gelegten Holzstange zwei große Krüge. Einer der Krüge war rissig und verlor unterwegs meist die Hälfte des Wassers, während der andere bis zum Haus des Meisters nie einen Tropfen verlor. So ging dies 2 Jahre lang. Während dieser Zeit lieferte der Wasserträger immer nur 1,5 Krüge Wasser bei seinem Meister ab. Natürlich war der Krug ohne Risse mächtig stolz darauf, tagtäglich die gesamte Wassermenge zu transportieren, ohne zu versagen. Der kaputte Krug hingegen schämte sich wegen seiner Mängel. Er fühlte sich so schlecht, weil er seine Aufgabe immer nur zur Hälfte erfüllen konnte. Nach diesen 2 schwierigen Jahren sagte er zum Wasserträger: «Ich schäme mich so und bitte dich, mir zu vergeben.» «Aber wieso?», fragte der Träger. «Weshalb schämst du dich?» «Seit 2 Jahren schaffe ich es jeweils nur, die Hälfte des Wassers bis zum Meister zu transportieren», sagte der kaputte Krug. «Und das alles wegen dieses Risses, welches das Wasser durchsickern lässt. Wegen mir kannst du trotz großer Anstrengungen immer nur einen Teil des geforderten Wassers abliefern und kriegst nicht die verdiente Anerkennung für deine Dienste.» Gerührt über dieses Geständnis und voller Mitgefühl antwortete ihm der Wasserträger: «Ich möchte dich nun um etwas bitten. Gleich nachher, wenn wir uns auf den Rückweg zum Meister machen, möchte ich, dass du die Blumen entlang des Weges betrachtest.» Tatsächlich war der ganze Weg den Hügel hinauf mit Blumen gesäumt, welche im Sonnenlicht wunderbar leuchteten. Dieser Anblick war Balsam für die Seele des Kruges, aber am Ende des Weges überkam ihn wieder die große Trauer. Erneut hatte er die Hälfte des Wassers verloren. Da sagte der Wasserträger zu ihm: «Ist dir nicht aufgefallen, dass all die wunderbaren Blumen nur auf deiner Seite des Weges blühen und dort, wo ich den intakten Krug trage, kaum welche wachsen? Ich wusste schon lange, dass du einen Teil deines Wassers verlierst und habe daraus einen Nutzen gezogen. Ich habe Blumensamen auf der Seite deines Weges gesät und jeden Tag gießt du dies mit deinem kostbaren Wasser. Dank dir konnte ich in den letzten 2 Jahren wunderschöne Blumen pflücken, die den Tisch des Meisters schmücken.» Erst jetzt hatte der Krug begriffen, dass auch er auf seine Weise etwas zum Glück der Welt beitrug. Ich habe diese Reise zu mir machen können mit all meinen Fehlern und Begabungen, mit meiner Sorge und Sorglosigkeit. Ich finde, es geht nicht darum, was wir haben, sondern was wir daraus machen. Auch heute haben wir mit starken Stigmatisierungen zu kämpfen. Ich glaube, unabhängig von jeder einzelnen Diagnose haben wir alle eine davon gemeinsam, die Atelophobie. Sie ist eine spezifische Angststörung und beschreibt die Angst vor eigener Unvollkommenheit. Man hat Angst, Fehler zu machen und nicht gut genug zu sein. Neben solchen Selbststigmatisierungen ist es umso schwieriger, in allen Bereichen der Gesellschaft akzeptiert zu werden. Es geht nicht darum, was uns trennt, sondern um all das, was wir gemeinsam haben. Es ist eine Erkrankung und keine freie Entscheidung, unter psychischen Krankheiten zu leiden. Ich habe mich nicht dafür entschieden, diese starken Stimmungsschwankungen zu erleben, manchmal nicht zu wissen, wer ich überhaupt bin, oder mein Leben lang Medikamente einzunehmen. Ein Angst- und Panikpatient kann nicht einfach gesunden, indem man sagt: «Bleibe ruhig, ist doch alles nicht so schlimm.» Genauso weniger helfen bei einer Depression Sprüche wie: «Komm schon, reiß dich zusammen. Wie kannst du depressiv sein? Draußen scheint die Sonne.» Für mich ist das das Gleiche, wie einem Asthma-Patienten zu fragen: «Warum hast du Atemprobleme? Da gibt's doch so viel Luft.» Wer andere ausgrenzt, grenzt sich selber ein. Schmerz ist real, aber genauso die Hoffnung. Wir müssen lernen, achtsam Tag für Tag mit Selbstfürsorge so gut wie möglich mit all unseren Geschichten zu leben. Es ist okay, wenn man vor Sorge keinen Ausweg kennt. Auch dies gehört zum Recovery-Weg dazu. Es ist okay, zu weinen, zu schreien und keine Antworten auf alle Fragen zu haben, solange wir aufstehen und weiterkämpfen. Ich bin der Meinung, dass jeder, sei die Krise noch so stark, einen Funken in sich trägt, für den er brennt. Es gilt, sich auf den Weg ins Innere zu trauen und diesen Funken der Hoffnung erneut entfachen zu können. Ich habe Ihnen vorhin von meinem Schlüsselmoment in der Kunsttherapie erzählt, welche nun einen festen Bestandteil meines Alltags eingenommen hat. Ich bin kreativ geworden, ich liebe die Kunst, die Literatur und die Musik. Ich habe in einem Artikel über meine Krankheit gelesen, dass die Welt die großen Meisterwerke der bipolaren Störung verdankt. Vincent van Gogh, Charles Dickens oder Beethoven und weitere Genies waren davon betroffen. Ich bin auf jeden Fall kein Genie. Meine Gemälde werden auch nicht neben denen Van Goghs stehen. Kein Text oder Buch von mir würde je zu den Weltbestsellern gehören und meine Klavierkenntnisse reichen nicht aus, um Komponistin zu werden. Und trotzdem zähle ich uns Betroffene zu den großen Künstlern, denn wir nehmen den Pinsel des Lebens tagtäglich in die Hand und unterschreiben unsere Geschichten als Lebenskünstler. Danke schön. Thank you.